Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Noch eine halbe Stunde mit Jan Tengeler und jetzt auch mit dem Kollegen Georg Ehring, der Platz genommen hat im Studio hinter mir und Neuigkeiten aus Umwelt und Verbraucher bringt.
Ja, wir berichten unter anderem aus Indonesien. Auf Bali gibt es zwar so gut wie keine Touristen mehr, doch der Müll, den sie in früheren Zeiten hinterlassen haben, und angeschwemmtes Plastik anderer Herkunft sind umso deutlicher sichtbar. Die Menschen auf Bali nutzen die Zwangspause. Unsere Autorin hat sich umgehört. Lehren aus Corona zieht auch die Klimaschutzbewegung in den USA. Da geht es auch gleich drum. Wir berichten außerdem über gefährliche Pestizide aus deutscher Produktion in Südafrika, über Treibstoff aus Frittenfett und im Verbrauchertipp über 0% Finanzierungen. Die sind nämlich oft teurer, als man denkt. Selbst für Reisen in die Nachbarländer brauchen wir dank Corona einen triftigen Grund. Der Wunsch nach Erholung zählt derzeit bekanntlich nicht dazu. Fernreiseziele sind sowieso unerreichbar geworden. Wie sieht es dort jetzt eigentlich aus und wie leben die Menschen ohne Touristen? Meine Kollegin Susanne Lettenbauer ist zurzeit noch auf der indonesischen Insel Bali und sie hat erlebt, wie die Einheimischen die ungewöhnlichen Zeiten nutzen.
Auf den ersten Blick wirkt es gespenstisch, wo Anfang März an der Strandstraße von Kuta noch Taxis dicht an dicht standen, Straßenverkäufer den Strandgästen lautstark ihre Waren anboten und sich jetzt geschlossene Fastfoodketten, Shoppingmalls und Designerläden aneinanderreihen, herrscht gähnende Leere. Nur vereinzelt fahren Lieferdienste auf ihren Rollern vorbei, Einheimische filmen aus den Autos heraus. Die ungewohnte Situation. Es ist einfach alles geschlossen hier. Vielleicht machen sie im Mai wieder auf oder im Juni. Keine Ahnung. Ja, es ist alles geschlossen. Normalerweise arbeite ich hier. Keiner weiß, wann sie die Strände wieder öffnen. Vielleicht, wenn es mit Covid vorbei ist. Meint dieser Surflehrer vor einem der mit Bambusstangen verrammelten Strandzugänge. Einzig die für die einheimischen Balinesen wichtigen religiösen Strandzeremonien, bei denen man momentan vor allem für ein Ende der Corona-Krise betet, dürfen mit Mundschutz abgehalten werden. Ansonsten nur Wellenrauschen. Laut der Jakarta Post wurden im Dezember 2019 in einer dreitägigen Säuberungsaktion der örtlichen Umweltbehörde 18 Tonnen Müll allein vom Strand in Kuta geräumt. 80% davon stammten direkt von der Insel, ein kleinerer Teil von der benachbarten Hauptinsel Java. Bedingt durch die Regenzeit sammelt sich der Müll vor allem von November bis März sowieso an den Stränden. Die Zunahme alarmierte aber bereits die Regierung. Denn dreckige Strände bedeuten auf die Dauer weniger Touristen. Bereits 2017 zählte das indonesische Umwelt- und Waldwirtschaftsministerium rund 1,2 Millionen Tonnen Müll in den eigenen Hoheitsgewässern. Initiativen von zahlreichen Nichtregierungsorganisationen versuchen seitdem, die lokale Bevölkerung, aber auch Touristen zum Müllsammeln am Strand zu bewegen, ohne großen Erfolg. Erst jetzt, die Corona-Krise hat das erreicht, durch die Schließung der Strände. Nicht immer zum Verständnis der Anwohner, wie dieser Australier.
For shopping is open, but not the beach.
Jetzt haben sie die Shopping-Malls wieder aufgemacht, aber nicht den Strand. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wir sollen also Luft von Klimaanlagen einatmen, statt die frische Luft am Meer. Das ist eine Epidemie der Dummheit.
That is the epidemy of stupid.
Er geht nicht davon aus, dass der Plastikmüll von den Touristen kommt. Das hänge von den Meeresströmungen ab und den Winden.
Yeah, well, it's not people down rubbishing every day.
Natürlich, es sind ja jetzt auch keine Leute am Strand, weil er geschlossen ist, aber viel davon kommt auch von außerhalb durch den Wind.
So today is a different breeze.
Klar ist, die Natur an Balis Stränden atmet auf. Statt Plastikflaschen, Tüten, Strohhalme und Einweg-Essgeschirr nur weißer Sandstrand und Muscheln. Erstaunen bei diesem jungen Fahrer des örtlichen Lieferdienstes Gojek, der täglich hier vorbeifährt.
Very clean, yes. No plastic, yes.
Es ist alles sehr sauber, kein Plastikmüll mehr. Es sind ja auch keine Menschen mehr am Strand. Im Januar sah das noch ganz anders aus. Da lag der ganze Strand voll mit Müll. Überall waren Leute. Inwieweit die Strände auch in Zukunft besser vor Vermüllung geschützt werden können, diskutierte jetzt eine hochrangige Digitalkonferenz mit indonesischen Regierungsmitarbeitern, Wissenschaftlern und Umweltschützern, organisiert von der Global Plastic Action Partnership, GPAP, finanziert vom World Economic Forum. Gemeinsam mit der 2018 gegründeten Organisation will Indonesien in den kommenden 5 Jahren bis zu 70% des Plastikmülls reduzieren. Man dürfe nicht so weitermachen wie bisher, betont Indonesiens Minister für See und Investition, Luhut Binsar Panjaitan. Wir wählen einen Weg, der nicht einfach ist, aber was ist jetzt richtig? Wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher, wenn wir die Umweltverschmutzung und Plastikvermüllung ändern wollen. Deshalb bin ich froh, dass wir jetzt international enger zusammenarbeiten, um bis 2025 unser Ziel von 70% weniger Plastikmüll zu erreichen. Ein Anlass, dieses Ziel tatsächlich zu schaffen, könnte die Corona-Krise sein.
Ein Beitrag von Susanne Lettenbauer. Die USA sind der Hotspot der Corona-Pandemie geworden. Von weltweit gut 2,6 Millionen bestätigten Infektionen entfallen über 842.000 auf die USA. Das ist fast ein Drittel. Wie es weitergeht, darüber diskutiert auch die Klimaschutzbewegung in den USA und sie sieht durchaus Zusammenhänge zwischen den beiden Themen. Welchen Lehren das Land aus der Krise ziehen könnte, darüber ein Beitrag von Sebastian Hesse.
John Horning sitzt an seinem Schreibtisch bei der Umweltinitiative Wild Earth Guardians in Santa Fe, New Mexico. John ist Direktor der 1989 gegründeten NGO, die aus Anwälten und Wissenschaftlern besteht und die gerade erst als jüngster Erfolg das Abholzen von 6 Waldgebieten in Arizona und New Mexico verhindert hat. Im Skype-Interview bekräftigt John, dass er der Corona-Krise auch etwas Gutes abgewinnen kann.
Was diese Pandemie doch zeigt, ist, dass die Welt durchaus zusammenkommen und einer kollektiven Bedrohung entgegentreten kann. Genauso bedrohlich sind die Klimakrise und die Krise des Artensterbens.
Doch wie könnte das gehen, die gleiche Wucht gemeinsamen Handelns auch im Kampf gegen den Klimawandel zu mobilisieren?
Wissen Sie, ich bin ein Optimist und glaube, dass diese Zeit des tiefergehenden Nachdenkens die Menschen anspornt, ihr Leben zu ändern. So sehr die Leute wieder arbeiten wollen, zurückkehren zum fieberhaften Tempo und zum Wahnsinn unserer modernen Gesellschaft, hoffe ich dennoch, dass sie weniger reisen werden, weniger konsumieren und dafür umso achtsamer leben. Aber das bleibt abzuwarten.
Wie so viele in Amerikas Umweltbewegung hofft John Horning darauf, dass die Menschen verändert aus der Krise hervorgehen, eine andere Vorstellung vom Machbaren aus den Corona-Monaten mitnehmen werden.
I think that there's a greater appetite for bold government action to address problems.
Ich glaube, es gibt einen größeren Appetit auf mutiges Regierungshandeln. Schauen Sie sich nur den Green New Deal an. Da wurde gejammert. Das wird uns Millionen kosten. Republikaner befürchteten Milliarden. Keine Chance, dass je eine Regierung so etwas machen wird. Und jetzt werden Hilfspakete in Billionenhöhe geschnürt.
Der Green New Deal. Das ist ein Maßnahmenpaket, mithilfe dessen der Klimawandel verlangsamt werden soll. Ein Aktionsbündnis aus linken Demokraten und externen Beratern hat den Masterplan für eine ökologische Wende der US-Industriegesellschaft ausgearbeitet. Mit dabei die Autorin und Aktivistin Naomi Klein.
Frankly, the best thing to come out of this would be if we were to.
Offen gesagt, das Beste, was aus dieser Krise entstehen könnte, wäre, dass wir im Katastrophenmodus bleiben, auch nach dem Ende der Pandemie. Wir könnten unsere Wirtschaft mit dem Green New Deal heilen.
Is with something like the Green New Deal.
Das Maßnahmenpaket greift im Namen den legendären New Deal auf, mit dem ab 1929 US-Präsident Franklin D. Roosevelt auf die Weltwirtschaftskrise reagierte. Auch damals, um eine Katastrophe abzuwenden.
Before this pandemic, that idea.
Vor dieser Pandemie war das für die meisten Leute eine ziemlich abstrakte Idee. Was soll das heißen, die Klimakrise wie einen Katastrophenfall behandeln? Jetzt sind wir auf den Geschmack gekommen, dass eine Menge getan werden kann, um die größten Klimasünder zu regulieren. Im Moment sind kaum Flugzeuge am Himmel. So wollten wir den natürlich nicht stoppen, aber es ist möglich.
This isn't the way we want it to stop them, but it is possible to stop them.
Dem stimmt Todd Stern grundsätzlich zu. Er hat unter Präsident Obama für die USA das Pariser Klimaschutzabkommen mitverhandelt. Stern bezweifelt jedoch, dass sich die Corona-Krise nutzbar machen lässt für eine engagiertere Klimapolitik.
Der Klimawandel wird auf absehbare Zeit nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Die Priorität der Regierungen wird sein, wie kriegen wir die Leute wieder in Lohn und Brot und nicht irgendwelche abgefahrenen grünen Anliegen. Das muss erst einmal warten.
Sterns Pessimismus speist sich auch daraus, dass die Trump-Regierung die Corona-Krise bislang zum Anlass nimmt, Umweltauflagen zu lockern. Die angeschlagene Wirtschaft dürfe nicht zusätzlich unnötig belastet werden, heißt es aus dem Weißen Haus.
Corona und der Klimaschutz, das war ein Beitrag von Sebastian Hesse. Allen Debatten um Glyphosat und andere Agrarchemikalien zum Trotz, Deutschland und die Europäische Union rühmen sich, ein hochentwickeltes System für die Zulassung von Pestiziden zu haben. Vielleicht erkennt man das daran, dass sie schon eine ganze Menge von Wirkstoffen aus dem Verkehr gezogen haben, weil sie Mensch oder Umwelt schädigen könnten. Doch, so hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung zusammen mit dem Hilfswerk Miserior und dem Netzwerk Incota herausgefunden, viele dieser Wirkstoffe werden in anderen Ländern nach wie vor eingesetzt, auch aus deutscher Produktion, unter anderem in Südafrika. Jana Gent dazu.
In gleichmäßigen Reihen ragen die Orangenbäume idyllisch aus trockener Erde empor. Die Ernte auf der Farm ist abgeschlossen in diesem Jahr. Die Arbeit, die wieder für Kopfzerbrechen sorgen wird, steht erst nach dem Winter wieder an. Aber Arbeiter am Ostkap, einer Provinz in Südafrika, in der viele Zitronen- und Orangenplantagen sind, machen sich jetzt schon Sorgen, denn sie arbeiten mit Pestiziden. Diese sollen solche Lebewesen bekämpfen, die als lästig oder schädlich angesehen werden. Allerdings haben sie auch Folgen für Menschen. Wir haben Arbeiter gesehen, die Schwierigkeiten mit dem Atmen bekamen. Einer war 6 Monate im Krankenhaus und bekam Tuberkulose diagnostiziert. Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Chemikalien und Tuberkulose, denn die Atmung wird beeinträchtigt. Es gibt viele Hautausschläge, denn auch das Trinkwasser ist nicht mehr unbelastet. Simpi Wedada gehört zu Kanyisa, einer Organisation in Port Elizabeth, die Farmarbeitern eine Stimme gibt. Auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung tut das indirekt. In einer neuen Studie kritisiert sie die deutschen Chemiekonzerne Bayer und BASF. Jan Urhan spricht von einer Doppelmoral.
Die Doppelmoral von Bayer und BASF besteht für uns darin, dass wir herausgefunden haben, dass beide Agrarchemieunternehmen in Südafrika Pestizidwirkstoffe vertreiben, einmal in eigenen Produkten, aber auch die Wirkstoffe sehr wahrscheinlich getarnt sozusagen durch die Produkte von südafrikanischen Unternehmen, wo dann die Wirkstoffe von Bayer und BASF eben nicht mehr auftauchen auf dem Label, die in der EU nicht mehr genehmigt sind.
Einige der Wirkstoffe sind ausdrücklich verboten, aber nur in der EU. In Südafrika als Riesenagrarnation sind gut 3000 Pestizide zugelassen, auch gefährliche gehören dazu. Die hiesigen Bauernverbände sagen, sie übernehmen keine Verantwortung. Für Agrarchemiehändler ist es absolut normal, dass die fraglichen Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Und die Hersteller Bayer und BASF betonen, bei richtiger Anwendung bestehe keine Gefahr. Aber genau die ist auf den meisten Farmen nicht gewährleistet, sagt Simpi Wedada von Kanyisa.
There's a fear which farm workers have.
Die Arbeiter haben Angst, ihre Arbeit zu verlieren. Also arbeiten sie unter Bedingungen, die sie eigentlich nicht akzeptieren können. Ein Farmarbeiter, der unerkannt bleiben wollte, sagte, Gesichtsschutz oder Handschuhe gebe es nicht. Er müsse die Pestizide sogar per Hand mischen. Den Job macht er trotzdem. In einer Gegend, in der Armut an der Tagesordnung ist und jede Arbeit zählt. Die Organisation Kanyisa kämpft dafür, dass Arbeiter in der Landwirtschaft mehr Rechte bekommen, dass Arbeitsschutzbestimmungen eingeführt werden, Masken und Handschuhe etwa oder Schulungen. Jan Urhan von der Rosa-Luxemburg-Stiftung richtet seine Wünsche direkt an die Regierungen.
Wir kritisieren in unserer Studie vor allem die Bundesregierung und natürlich auch den südafrikanischen Staat. Einmal die Bundesregierung, weil sie bislang die Exporte von diesen hochgefährlichen Pestiziden kaum reguliert. Gleichzeitig ist es natürlich auch Aufgabe der südafrikanischen Regierung, Pestizidwirkstoffe, die in anderen Regionen der Welt und da vor allem auch in der Europäischen Union nicht genehmigt sind, deren Export nach Südafrika zu verbieten.
Die Geschichte endet durchaus wieder in Deutschland, denn die meisten Orangen, die auf den betroffenen Plantagen geerntet werden, landen in europäischen Supermärkten.
Ein Beitrag von Jana Gent. Der deutsche Bayer-Konzern teilte übrigens dazu mit, allein der Umstand, dass ein Pflanzenschutzmittel nicht in der EU zugelassen sei, sage nichts über die Sicherheit aus. Das Unternehmen verkaufe zudem seit 2012 keine Pestizide mehr, die von der Weltgesundheitsorganisation als besonders toxisch eingeschätzt werden. Seit 2016 müssten die Wirkstoffe zudem mindestens in einem OECD-Land registriert sein und künftig sollten in Entwicklungsländern nur noch Mittel vermarktet werden, die den regulatorischen Anforderungen einer Mehrheit internationaler Zulassungsbehörden entsprechen. Zu unserem nächsten Thema. Kraftstoff aus nachwachsenden Rohstoffen hat bei uns keinen guten Ruf. Die Pflanzen werden oft extra angebaut. Das schafft monotone Maiswüsten und Konkurrenz zur Nahrungsproduktion. Oder schlimmer noch, der Biosprit kommt aus weit entfernten Ländern und die Anbauflächen waren früher mal Urwald. Ganz anders sieht die Sache aber aus, wenn der Kraftstoff aus Bioabfällen entsteht, zum Beispiel aus altem Frittenfett. Davon fallen in Deutschland so ungefähr 100.000 Tonnen pro Jahr an. Hamburger Wissenschaftler haben jetzt ein Verfahren entwickelt, bei dem daraus ein vollwertiger Kraftstoff wird. Christoph Kersting hat sie besucht.
Sieht man auch, ne? Das ist so ein typisches Altspeisefett aus der Mensa, so ein bisschen verfestigt, einfach bei Raumtemperatur, ein bisschen flüssig obendrauf, man riecht es auch.
Manchmal ist der Job des Wissenschaftlers eine eher profane Angelegenheit. Annika Sievers und ihr Kollege Thomas Willner etwa müssen zunächst einmal darauf zählen, dass die Studierenden an der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften HAW möglichst viel Frittiertes futtern. Denn für ihre Forschung benötigen die beiden Verfahrenstechniker möglichst viel altes Frittierfett. Das steht regelmäßig in blaue Fässer gefüllt, ein Stockwerk tiefer für die Forscher bereit.
Wir holen tatsächlich die Fässer mit der Sackkarre aus der Mensa ab. Wir filtrieren dann, sag mal, die groben Verunreinigungen raus und Pommes werfen wir nicht bei uns in den Reaktor, keine Gurken oder ähnliches, was in diesem Fett noch ist. Das filtrieren wir ab und dann füllen wir unser Fett im Grunde hier oben in dem Behälter, den Sie da in der Ecke sehen. Da wird das Fett so ein bisschen vorgewärmt, dass es schön flüssig ist.
Um dann in den eigentlichen Reaktor gepumpt zu werden. Eine etwa fußballgroße Stahlkugel im Zentrum der Versuchsanlage. Die steht etwas unscheinbar im hinteren Teil des Labors für Kraftstoffanalytik und Hochdruck. Im Reaktor wird das flüssige Fett stark erhitzt.
Auf so 350 bis 400 Grad, dabei wird schön umgerührt. Und das ist genau die Temperatur, bei der sich die Moleküle zersetzen. Das heißt, die werden thermisch gecrackt, so nennt man das Cracken. Also wir zerkleinern die Moleküle und wir desoxygenieren. Das heißt, wir entfernen den Sauerstoff. Und Sauerstoff muss aus diesen Molekülen raus, weil Sauerstoff letztlich den Energieinhalt reduziert. Und wenn wir uns Diesel oder Benzin angucken, die sind sauerstofffrei. Also es sind reine Kohlenwasserstoffe ohne Sauerstoff. Und in Fetten und Ölen sind von Natur aus knapp 12% Sauerstoff drin.
Durch die hohen Temperaturen verlassen die Moleküle schließlich als Gas den Reaktor, werden in sogenannten Kondensatoren wieder flüssig und tropfen als gelbes Öl in einen Behälter. Dieses Destillat wird in einem zweiten Verfahrensschritt hydriert, das heißt, es wird Wasserstoff hinzugefügt, um auch die letzten Reste Sauerstoff zu entfernen. Dieses zweistufige Verfahren bietet laut Annika Sievers mehrere Vorteile. Vor allem:
Wir reduzieren den Wasserstoffbedarf auf, ich sag mal, ungefähr ein Drittel von dem, was eine direkte Hydrierung braucht. Wasserstoff ist sehr teuer und entsprechend können wir damit die Prozesskosten senken.
Und der Ökosprit aus Altöl kann theoretisch an jeder Tankstelle gezapft werden. Es muss nicht wie bei E-Autos eine völlig neue Infrastruktur zum Aufladen der Fahrzeuge her. Das Endprodukt der Hamburger Forscher ist jedenfalls nicht zu unterscheiden von herkömmlichem Diesel. Der entscheidende Unterschied: Der Rohstoff für den Biodiesel ist umweltfreundlich, weil er ja schon einmal verwendet wurde, als Fritteusenfett zum Beispiel. Wird der Kraftstoff dann auch noch mit Ökostrom produziert, liegen die CO2-Einsparungen insgesamt bei satten 95% gegenüber herkömmlichem Diesel. Als Rohstoff eignet sich im Übrigen nicht nur Frittenfett, sondern auch Plastikmüll. Und neben Diesel lassen sich auch Benzin und Kerosin für den Flugverkehr mit dem Verfahren herstellen. Der Haken an der Sache: Deutschland setzt beim Thema alternative Antriebe inzwischen voll und ganz auf Elektromobilität. Ende November verweigerte der Bundesrat synthetischen Kraftstoffen die volle Zulassung. Sie dürfen auch weiterhin nur beigemischt werden. Annika Sievers Kollege Thomas Willner hält diese Entscheidung für falsch.
Wir sehen darin eine gezielte Blockade der Handlungsoptionen auf dem Gebiet der erneuerbaren Kraftstoffe. Wenn man nur auf die Elektromobilität setzt, dann ist das wie All-in auf ein Pferd und das kann ganz schlimm ins Auge gehen.
Ein Beitrag von Christoph Kersting. Sicher, momentan finden kaum Flugreisen statt, doch diese Zeiten gehen vorbei. Dann kämpfen die Fluggesellschaften wieder um Kunden, vor allem über den Preis. Viele sind sehr kreativ darin, die Reise im Laufe eines Buchungsprozesses teurer werden zu lassen. Der Europäische Gerichtshof hat heute hierzu ein Urteil veröffentlicht. Paul Vorreiter berichtet.
Es ist eine Niederlage für die Billig-Airline Ryanair. Die italienische Wettbewerbsaufsicht warf dem Unternehmen im Jahr 2011 vor, auf ihrer Webseite Flugpreise veröffentlicht zu haben, bei denen zunächst mehrere Bestandteile fehlten. Die Mehrwertsteuer auf Inlandsflüge, die Gebühren für den Online-Check-in und die Gebühren, die anfallen, wenn Kunden mit einer anderen als der von Ryanair bevorzugten Kreditkarte bezahlen. Aus Sicht der italienischen Behörde waren das aber vorhersehbare und unvermeidbare Kosten, die den Kunden hätten angezeigt werden müssen, noch ehe der Buchungsvorgang startet. Die Folge: Ryanair sollte wegen unlauterer Geschäftspraktiken Geldbußen bezahlen und klagte dagegen in Italien. Der Europäische Gerichtshof stellte heute klar, dass Airlines schon im ursprünglichen Online-Preisangebot den Flugpreis als auch gesondert ausweisen müssen, die unvermeidbaren und vorhersehbaren Steuern, Gebühren, Zuschläge und Entgelte. Also sowohl die Mehrwertsteuer auf Inlandsflüge als auch die Gebühren für die Kreditkartenzahlung, ebenso die Check-in-Gebühren, falls keine kostenfreie Option angeboten wird, wie zum Beispiel ein Check-in vor Ort am Flughafen. Kosten, die nicht zwingend sind, also für Zusatzleistungen, müssten dagegen erst ab Beginn des Buchungsverfahrens mitgeteilt werden. Das trifft dann auch auf die Mehrwertsteuer für Leistungen zu, die die Kunden freiwillig dazu buchen.
Händler bieten immer wieder 0% Finanzierungen an, doch ganz umsonst sind sie nicht. Was dahinter steckt, der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
In der Werbung für eine 0% Finanzierung bei einem Kauf wird der Eindruck erweckt, als würde man diese Vereinbarung direkt mit dem Händler abschließen. Tatsächlich aber ist es so, dass viele Händler den Kredit nicht selbst vergeben, sondern als Vermittler für Banken auftreten, mit denen sie zusammenarbeiten, sagt Stefanie Lag von der Verbraucherzentrale NRW.
Das heißt, wenn Sie eine Finanzierung bei einem Händler abschließen, weil Sie irgendeinen Gegenstand kaufen wollen, dann schließen Sie einen regulären, normalen Kreditvertrag mit einer Bank ab, nur dass Sie sich die nicht aussuchen können vorher, sondern auf den Kooperationspartner des Händlers angewiesen sind.
Selbst in den Fällen, in denen für einen einmaligen Kauf ein zinsfreier Kredit gewährt wird, ist nach der Erfahrung von Verbraucherexpertin Lack Vorsicht geboten.
Aber auch da kann es dann sein, dass Sie im Kleingedruckten Hinweise finden auf irgendeine Versicherung, die mit abgeschlossen werden sollte oder kann. Oder auch möglicherweise einen Kreditkartenvertrag noch zusätzlich. Und da sollte man dann sehr genau hinschauen.
Jedes Zusatzprodukt wie etwa eine angebotene Restschuldversicherung kostet zusätzlich Geld. Beim Kauf über einen abgeschlossenen Kreditkartenvertrag erhält man einen Kreditrahmen, den man auch noch für weitere Einkäufe nutzen könnte. Und das kann teuer werden.
Häufig ist es dann so, dass dieser erste Einkauf für eine gewisse Zeit auch nur zinsfrei finanziert wird. Würden Sie diese Karte aber weiter einsetzen für andere Einkäufe oder länger für die Rückzahlung brauchen als der zinsfreie Zeitraum, dann entstehen Kosten und zwar häufig sehr, sehr, sehr hohe Zinssätze.
Nach Erfahrung von Stefanie Lahr können dann Zinsen von 14-17% anfallen und somit über dem Dispo bei der Hausbank liegen. Bei über 90 Testkäufen stellte die Verbraucherzentrale Bundesverband übrigens zum Teil gravierende Beratungsmängel fest. So handelte es sich bei als Null-Finanzierungsangeboten beworbenen Produkten in 12 von 14 Fällen in Wirklichkeit um kreditkartengestützte Finanzierungen. Statt einer reinen Absatzfinanzierung wurden also zusätzlich Verträge für Kreditkarten abgeschlossen. Verträge, die vor allem für die beteiligte Bank über den ersten Kauf hinaus interessant sind.
Zum Beispiel, weil sie darüber an Daten, an Informationen über einen neuen Kunden kommt, mit dem sie dann möglicherweise oder hoffentlich noch andere Geschäfte machen kann, die für sie dann sehr lukrativ sind.
Viele Verbraucher sind sich anfangs jedoch nicht bewusst, dass sie einen Kreditkartenvertrag abgeschlossen haben.
Sie bekommen die Kreditkarte ja nicht bei ihrem Einkauf in die Hand gedrückt, sondern erst später per Post zugesandt.
Braucht man für einen Kauf keinen Kredit, kann sich gegebenenfalls die Nachfrage lohnen, ob der Händler stattdessen einen Rabatt einräumt. Ein Kauf ist oft Verhandlungssache. Übrigens stellt sich heraus, dass das auf den ersten Blick lukrative Kreditfinanzierungsangebot im Endeffekt mit deutlich mehr Kosten verbunden ist, rät Stefanie Lag, den Vertrag zu widerrufen.
Das war der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.